Verwaltung Digital Insights, der Bitaco-Podcast. Mein Name ist Lars Hoppmann und ich darf euch recht herzlich willkommen heißen in meiner vierten Folge des Podcasts. Wir bringen in diesem Podcast immer Menschen ans Mikrofon, die Verwaltung, aber vor allem auch Digitalisierung richtig verstehen und vor allem, die etwas bewegen wollen. Unser heutiger Gast gehört zu denen, die die Wahrheit aussprechen und gleichzeitig aber auch Lösungen einfordern und wie kaum ein anderer die IT-Branche in Deutschland in- und auswendig kennen. Mit dabei heute ist Dr. Bernhard Rohleder. Lieber Bernhard, stell dich doch bitte kurz vor und sag auch was zum Bitkom.
Ja, Bernhard Rohleder, ich habe den Bitkom 1999 gegründet, leite seitdem dort die Geschäfte. Wir sind mit 3 Leuten hier in Berlin gestartet und mit einer Handvoll Mitgliedern. 7 braucht man, um einen Verein oder Verband zu gründen. Heute sind wir 2300 Unternehmen vertreten, mehr als 2 Millionen Beschäftigte, Umsatzvolumen von über 200 Milliarden Euro, Exportvolumen von über 50 Milliarden Euro und eben nicht nur eine ganz klassische Branche, die IT ja eigentlich noch nie war, so wie Automobile oder Chemie oder Maschinenanlagenbau, sondern wir vertreten ein Thema und stehen ein für die Digitalisierung Deutschlands. Das ist unser Anliegen, insbesondere auch in der Verwaltung.
Sehr schön. Wir haben auch Kontakt mit euch als Vitaco und zwar sind wir auf der Smarkanti Convention seit mehreren Jahren schon institutioneller Partner. Die Smarkanti Convention ja wirklich die neue Leitmesse für die öffentliche Verwaltung geworden und ich finde es sehr gut, dass ihr es da wirklich schafft, Stadt, Land und Tech zusammenzubringen. Aber wie wichtig, wie groß ist eigentlich dieser Public Sector bei dir im Bitkom? Wie kann man das so einschätzen? Ist das, welche Fokussierung habt ihr da?
Also der öffentliche Auftraggeber oder die öffentliche Hand ist natürlich ein unglaublich wichtiger Kunde für die Unternehmen, die IT-Leistungen, Geräte, Infrastruktursysteme, Systemintegration oder insbesondere auch Software und IT-Services anbieten. Also ist unglaublich wichtig, ist auch wichtig für Startups als Ankerkunde. Ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass es besser funktioniert. Die Rolle und das Gewicht, das die öffentliche Hand hier haben kann und sollte, um deutsche Startups schneller groß zu machen, ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig erkannt. Und natürlich spielt auch die Frage der Leistungsfähigkeit, der Kundenorientierung, nicht nur gegenüber Privathaushalten, sondern gerade gegenüber Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung eine herausragende Rolle, weil das eine wichtige Rahmenbedingung ist, unter der die Unternehmen hier in Deutschland arbeiten müssen oder die eher wirtschaftliche Entwicklung auch hemmt, zum Teil verlangsamt, zum Teil tatsächlich auch ganz blockiert. Und diese Blockaden wollen wir lösen und wollen auch von der Bremse gehen, dafür sorgen, dass die Verwaltung möglichst optimal auf die Bedürfnisse der Unternehmen eingestellt und ausgerichtet ist.
Da siehst du die öffentliche Verwaltung tatsächlich auch als Ankerkunde, auch für die IT-Industrie, aber vor allem natürlich auch als Beschleuniger, als Standortfaktor an der Stelle. Da gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein. Da habe ich noch ein paar Fragen und noch ein paar Zahlen noch vorbereitet für dich. Ich starte meine Folge immer mit einem Klickmoment. Und zwar der Klickmoment ist der von mir mit meinem Gast. Und bei dir an der Stelle war das am 5. Mai 2025, und zwar hast du da beim Ausschuss für Digitalisierung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vorgetragen. Und du hast für mich mal wirklich diese ganz weite Perspektive aufgemacht. Naja, es geht ja nicht um eine verwaltungsinterne Anforderung, die Verwaltungsdigitalisierung nach vorne zu bringen, sondern wir müssen das zum einen für die Zivilgesellschaft machen. Da habe ich mit Lena Sophie Müller auch schon drüber gesprochen. Aber vor allem dein Vortrag auch und deine Inspiration zu sagen, es geht aber auch um die Wirtschaft. Es geht auch um knallharte Standortfaktoren. Es geht um Prozesse, die besser gemacht werden müssen. Nicht nur in der Verwaltung, sondern die Verwaltungsprozesse müssen gut sein, um auch intern die Prozesse vorzulaufen. Das war mein Klickmoment mit dir. Und ich fand das einfach total wichtig für mich und ich baue gerade diese Dinge, die Zahlen und deine Inspiration ganz oft in meine Vorträge ein, weil wir aus unserem Selbstblick der Verwaltungsdigitalisierung rauskommen und einfach von außen mal gucken, ey, warum ist das eigentlich so wichtig? Mhm. Unter anderem auch der Grund, warum ich diesen Job so liebe, weil ich weiß, dass wir da auch was Gutes mit tun und was Gutes mit erreichen können.
Wenn ich einen Punkt einfach an der Stelle noch einflechten darf, die deutsche Verwaltung, das war ja mal ein Exportprodukt. Ja. Länder aus der ganzen Welt kamen nach Deutschland, um sich hier anzugucken, wie gute Verwaltung organisiert werden muss und kann, um davon zu lernen. Und das hat sich leider in den letzten 10 Jahren komplett gedreht. Wer heute wissen will, wie gute Verwaltung funktionieren kann, der fährt nach Estland, sehr beliebtes Beispiel, oder nach Dänemark oder zum Beispiel auch nach Österreich, aber eben nicht mehr nach Deutschland. Und diesen alten Zustand, wo wir stolz sind auf unsere Verwaltung, weil sie uns hilft, unser Gemeinwesen zu organisieren, wozu natürlich auch die Wirtschaft ganz maßgeblich gehört. Den Zustand, den würde ich gerne wiederherstellen.
Das ist praktisch dieser Schritt, die Transformation aus der guten analogen Bürokratie mit allen ihren Vorteilen, die man hat, jetzt aber auch in die digitale Transformation zu schaffen und Verwaltung einfach auch digital aufzustellen, damit sie halt genau diese Funktion und diesen Nutzen dann auch bieten kann für die Zivilgesellschaft und für die Wirtschaft vor allem an der Stelle. Starten wir mit einer Frage. Und zwar, wenn du jetzt, wir sind schon mittendrin, aber wenn du an digitale Verwaltung oder an Verwaltung heute denkst, kommt dir da so ein bestimmtes Bild in den Kopf?
Ja, mir kommt da schon ein Bild in den Kopf. Es ist auch sehr verwaltungsnah und es ist extrem analog. Mein Besuch im Bauaktenarchiv Pankow. Das roch tatsächlich noch nach DDR, nach so ein bisschen feuchtem Linoleum. Und ich wurde dann dort, ich habe da einen ganzen Tag verbracht. Mir wurden kistenweise Ordner hingestellt. Und es war auch immer ein Aufpasser da, der darauf achtete, dass ich da nichts mitnehme. Und habe, ich weiß nicht, wie viel tausend Scans gemacht mit meinem Smartphone. Und das war so ein, wie ich meine, vielleicht ungewöhnlicher Fall. Nicht jeder muss ins Bauaktenarchiv Pankow, aber so ein typischer Fall, wo man sagen kann, über eine saubere Digitalisierung aller Bauakten kann man sich das komplett sparen und braucht ein Bauaktenarchiv eigentlich überhaupt nicht mehr. Man braucht eine gute Datenbank, das genügt.
Das ist eine der Projekte, die ich in meiner vorherigen Tätigkeit auch, dass ich mal vorangebracht habe. Da ging es genau um das Einscannen und das Digitalisieren von Bauakten. Und da gibt es schon viele Kommunen, die das wirklich auf sich genommen haben und dann tatsächlich auch nur noch digital die Bauakten führen. Also ich kenne eine Kommune, deren Namen darf man nicht sagen, das ist eigentlich fast alles im Reißwolf gelandet nachher. Das gibt es, aber ist auch sehr unterschiedlich dann die Digitalisierungsdurchdringung in den Kommunen in Deutschland.
Ja, in diesem speziellen Bauaktenarchiv, die hatten dann ein paar Jahre später nach meinem Besuch Schimmelbefall und das war für mehr als ein halbes Jahr geschlossen. Ja, das heißt, an die analogen Akten, die da super aufbewahrt und archiviert waren, kam man gar nicht mehr ran. Auch das vielleicht ein Grund, über Digitalisierung nochmal engagierter nachzudenken. Ja.
Jetzt hast du natürlich schon sehr viel über diesen doch relativ negativen Kontakt zu einer deutschen Verwaltungsbehörde oder zu einer deutschen Verwaltung aus deiner Sicht gesprochen. Hast du auch einen positiven Aspekt mal gehabt? Oder gesagt hast, ey, cool, dass das digital jetzt auch funktioniert? Gibt es da schon was? Seiner persönlichen Erfahrung?
Ja, jetzt EID, das schon, aber ich habe im Übrigen auch positive Erfahrungen mit der analogen Verwaltung gemacht in einer kleinen Gemeinde in Brandenburg, wo ich am Wochenende einen Reisepass bekam, weil ich es verpennt hatte, den rechtzeitig abzuholen und dann kam dann jemand und hat aufgesperrt. Also auch das gibt's.
Ja, gut, das ist auch ein positives Erlebnis. Hatte ich auch bei der Zweitwohnsitzanmeldung hier. Hat mich total geärgert, dass das letztes Jahr noch nicht digital ging. Erstwohnsitz funktioniert, aber Zweitwohnsitz nicht. Aber ich wurde wirklich vom Eingang wirklich bis zur Sachbearbeitung, bis zum Rausgehen mit einem perfekten Service hier verwöhnt. Also das fand ich schon ganz klasse, muss ich sagen. Jetzt versuchen wir mal diese Sicht auf die Verwaltungsdigitalisierung, auf die deutsche Verwaltung, jetzt mal wirklich aus der Wirtschaft mal den Hut aufzusetzen. Und den Blick zu sagen, okay, wie sieht das denn aus? Wie schauen Wirtschaftsunternehmen eigentlich auf die Verwaltung? Und da gibt es sehr interessante Zahlen von euch. Das ist aus einer Befragung im Jahr 2023 gewesen. Würde mich auch mal interessieren, ob es da noch Veränderungen gibt. Erste Aussage ist, die fehlende Digitalisierung der Verwaltung ist ein internationaler Standortnachteil. Du hast da eben schon so aufgeführt. Merken das die Unternehmen so deutlich?
Ja, wir fragen das jedes Jahr und wir sehen auch noch nicht wirkliche Besserungen. Also da muss in den nächsten Jahren tatsächlich was passieren. Verwaltungsakte, analoge Verwaltungsakte insbesondere, kosten die Unternehmen Zeit, Geld und Ressourcen. Das können bei Mittelständlern bis zu 5% der gesamten Betriebsaufwendungen sein, die für Verwaltungsakte aufgebracht werden müssen. Es gibt oft Systembrüche, wo die Unternehmen ohnehin bereits alle internen Prozesse digitalisiert haben und dann kommt der Bruch, wenn analog an die Verwaltung übergeben oder übertragen werden muss. Das ist das eine. Das zweite, langsame und intransparente Verwaltungsprozesse verzögern natürlich auch viele Investitionsvorhaben. Wir haben das schön gesehen beim Mobilfunkausbau, wo Deutschland ja über viele Jahre als Funklochrepublik wirklich international auch verlacht wurde. Das war ein reines Verwaltungsproblem und das wurde gelöst noch von der letzten Bundesregierung und die Funklöcher sind fast alle weg. Und das hat den Steuerzahler kein Geld gekostet. Ja. Es ging nur darum, Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und transparenter zu machen und zum Beispiel mit einem Instrument der Genehmigungsfiktion zu arbeiten.
Also du sagst auch, dass man natürlich jetzt nicht nur digitalisieren muss, des Digitalisierens willen, sondern tatsächlich, um die Sachen schneller hinzubekommen, auch rechtssicherer und transparenter natürlich auch zu gestalten und auch mal den Mut zu haben, in eine Genehmigungsfiktion zum Beispiel auch mal reinzugehen. Mhm. Denn natürlich kein Wirtschaftsunternehmen hat irgendwie immer was Böses vor, wie man ja oftmals so denkt an der Stelle, sondern hier geht es ja auch wirklich darum zu sagen, okay, es muss einfach schneller gehen. Ne? Es muss auch gut funktionieren. Ich kann dieses Beispiel mit dem Mobilfunkausbau auch ganz gut nachvollziehen. In Portugal war ich mal in einem langen Strandstück direkt hinter einem Naturschutzgebiet und dann sitzt du da an diesem Strand und machst damit 5G, das war vor 5 Jahren, okay, wirklich eine Full-HD-Videokonferenz. Ne? Das war total erstaunlich, da habe ich auch gesagt, warum funktioniert das bei uns noch nicht so gut? Aber wir haben da aufgeholt,
ja,
absolut, ne, muss man sagen, ja, im europäischen Ranking, das ist ja wirklich gut. Mhm. Auch noch eine interessante Aussage von euch, wie die deutschen Behörden eigentlich im weltweiten Vergleich der Digitalisierung so dastehen. Wenn man da mal so guckt, abgeschlagen oder unter den Nachzüglern bei 85-86%. Und wir merken das auch, wenn wir im europäischen Kontext unterwegs sind, zum Beispiel bei Major City of Europe oder Euritas, der Verband von öffentlichen IT-Dienstleistern, da wird mittlerweile schon so ein bisschen abschätzig auf Deutschland geguckt, weil wir einfach irgendwie auch nicht vorankommen. Mhm. Ne? Also, und wir haben ja Dinge, Bund-ID, der frühere elektronische Personalausweis, der EPA, das waren doch eigentlich Dinge, die hatte ja auch kein anderes europäisches Land zu dem Zeitpunkt. Warum klappt das nicht? Warum kommen wir da nicht vorwärts? Mhm. Ist das Marketing? Ist das einfach nur regulativ? Muss man mehr zwingen zu nutzen? Oder welche Hebel siehst du da?
Also vielleicht zunächst zu den Ursachen, also die Analyse, die teile ich zu 100%, auch das ist ja messbar. Ja. Es gibt diesen DESI-Index, da ist mit 4 Sektoren, wo der Digitalisierungsgrad und Fortschritt der EU-Länder gemessen wird. Eines der Felder ist die Verwaltung und da sind wir jenseits der 20, so zwischen 21 und 24 von den 27 EU-Mitgliedsländern ändert sich das, ne? Aber dass wir mal unter die Top 10 kämen, das ist, scheint uns fast schon unerreichbar. Wenn wir in die Geschichtsbücher gucken, dann sehen wir, dass Österreich, auch ein Bundesstaat, mal ähnlich positioniert war wie Deutschland und die haben ein ganz konsequentes Programm durchgezogen und sind jetzt eines jener Länder mit der am besten funktionierenden digitalen Verwaltung. Wir haben es uns hier in Deutschland ja ganz bewusst dafür entschieden, das Staatswesen dezentral aufzubauen, ein bisschen komplizierter zu machen und damit eine Zentralgewalt, unter der nicht nur wir hier, sondern ganz Europa, wenn nicht die Welt gelitten hat, nämlich im Dritten Reich, nicht mehr zu ermöglichen. Also ganz viele Blockaden für oder gegen Zentralisierung von unter anderem und insbesondere Verwaltungsakten aufzubauen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr autonom handelnde Bundesländer haben, 16 an der Zahl, und dass wir 11.400 ebenfalls sehr autonom handelnde Kommunen haben, plus 300 Landkreise. Und jeder besteht auch auf seinen einschlägigen Rechten, auf dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen. Und das wiederum führt dazu, dass in Deutschland oft der Langsamste das Tempo macht und dass es manchmal nicht mal gelingt, einen Sog zu erzeugen. Ein schönes Beispiel war der Digitalpakt 1 für die Schulen. Da hatte der Bund 5 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt, die er verschenken wollte letztlich für die Schulen. Und diese Schenkung hatte der Bundesrat in den ersten Befassungen abgelehnt. Die wollten das Geld nicht, weil sie sagten, kann nicht sein, dann wirkt uns der Bund dann in unsere, ne, die Kultur- und Bildungshoheit der Länder hinein. Es ging 5 Milliarden geschenkte Euro und null Einwirkung auf Curricula zum Beispiel. Und das zeigt schön, wie viele Blockaden wir haben. Das setzt sich dann fort zu den Schulträgern, ne, das sind dann oft die Kommunen, zum Teil gibt es dann auch private Träger. Und hier müssen wir einfach, ich glaube, einen stärkeren gemeinsamen Willen entwickeln, um die verfassungsrechtlichen Schranken, die es einfach mal gibt und die wir so schnell auch nicht wegkriegen, um damit umzugehen und trotzdem Digitalisierung zu beschleunigen und aus einer Hand in ganz Deutschland anzubieten und nicht in der Gemeinde A andere Verfahren zu haben als in der Gemeinde B. Hm.
Da ist aber gerade doch, glaube ich, in den letzten Jahren auch schon ein bisschen Schwung in die richtige Richtung aufgekommen. Dieses Thema Bündelung, Kooperation nach vorne zu bringen, auch teilweise natürlich Zentralisierung. Ich spreche jetzt mal ganz kurz das Thema Deutschlandstech an, wo es darum geht, eine Kernplattform zu etablieren und dann Basisdienste auch zentral bereitzustellen, wo ja sogar wir als Vitaco, als Verband der kommunalen IT-Dienstleister sogar sagen, das ist an manchen Stellen auch ganz richtig, das zentral zu tun. Mhm. Das ist ja bei uns auch eine Veränderung, die wir jetzt haben. Und die nehme ich doch auf der politischen Bühne eigentlich auch wahr, wenn ich mir die DMK-Beschlüsse angucke, auch gerade so in Richtung Deutschlandstech, wo ja schon gesagt wird, Bund gibt nicht nur Geld, sondern Bund mach auch mal, versuch auch Standards zu setzen und natürlich mit uns schon föderal abzustimmen, aber wir wollen ja nicht überall reinregieren. Ist da nicht schon so ein bisschen Änderung jetzt auch da im Mindset?
Ja, also Deutschlandstech, das kann ein wirklicher Durchbruch sein. Ich meine, wir sind im Jahr 2026 und jetzt reden wir über einen Deutschlandstech. Ja. Und auch beim Deutschlandstech gibt es schon Bundesländer, die angekündigt haben, dass sie ausscheren und auch Städte, ja, Stadt Stuttgart zum Beispiel, eine der wichtigsten Großstädte hier in Deutschland, die sagt, ne, Deutschlandstech, das ist nichts für uns, wir sind eh schon weiter. Und ein bisschen ähnlich bei dem Einer-für-alle-Prinzip, ja, wo die Bayern sich ja auch grundsätzlich sehr schwer getan haben mitzumachen, weil die hatten ja schon alles. Ja. Wenn es darum geht, die IT im Bund zu konsolidieren, da ist das Auswärtige Amt immer ausgeschert, weil das Auswärtige Amt sagt, wir haben ganz besondere Herausforderungen durch unsere ganzen Botschaften etc. etc. Es gibt immer jemanden, der eine Sonderposition für sich erkennt und dann auch durchsetzt, weil er die rechtlichen Möglichkeiten dazu hat. Und damit fehlt uns einfach ein einheitlicher Ansatz. Damit machen wir unglaublich viel Doppelarbeit, damit werfen wir wirklich Geld zum Fenster raus und damit entschleunigen wir den kompletten Prozess. Und die Leidtragenden sind die Bürgerinnen und Bürger, sind die Unternehmen.
Hm, genau. Ich wollte gerade auf das Thema OZG-Umsetzung auch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Ich glaube, alle in der Branche wissen, dass das ursprüngliche Zielbild weit verfehlt worden ist. Ne? Also sprich auch alle Digitalisierungsleistungen in irgendeiner Form eine digitale Rathaustür dahinzustellen, das hat ja nicht funktioniert. Dennoch gibt es ja bei manchen EFA-Diensten auch durchaus auch Erfolge, ne? Wo man jetzt auch wirklich sagen kann, zum Beispiel, wenn wir über die Bürgergeld mal sprechen, haben wir jetzt über 450.000 digital eingereichte Anträge, was ich ziemlich spannend finde. Elektronische Wohnsitzanmeldung ist natürlich auch schon ein Betrag weit über 300.000 oder auch der Aufenthaltstitel sind auch schon über 300.000 digital eingereichte Anträge. Das funktioniert ja. Aber es ist natürlich keine einheitliche Plattform oder Infrastruktur darunter. Das heißt, man geht ja über diese OZG-EFA-Leistung, die bringt man jetzt voran und jetzt versucht man die irgendwie in den Deutschlandstech natürlich, die muss man ja integrieren. Also man kann ja jetzt nicht so tun, als ob man einen Greenfield-Ansatz hat und nochmal alles machen, sondern man muss mal das, was entwickelt worden ist und funktioniert. Das ist für mich die Prämisse. Man hat es entwickelt und es funktioniert. Das muss man da ja einbinden. Ja, also das habt ihr ja auch gesagt, oder ein Präsident hat das ja auch gesagt, das, was funktioniert, auch konsequent einzusetzen, Dr. Wintergerst war das, anstatt immer alles neu zu machen. Die Tendenz haben wir in der Verwaltung ja auch. Wenn wir ein IT-Thema haben, dann machen wir es lieber ganz neu, anstatt mal zu gucken, was ist auf dem Markt oder was bieten öffentliche IT-Dienstleister eigentlich an, weil man findet ja immer das Haar in der Suppe sozusagen an der Stelle. Finde ich ganz spannend. Also da geht es, glaube ich, voran. Jetzt sagst du, was müssen wir eigentlich nochmal machen? Ihr habt ja auch gesagt, bei dem Digitalpakt Deutschland, nicht der Schulpakt, sondern jetzt euer Ansatz Digitalpakt auf Basis des Koalitionspapiers und vor allem auf Basis auch des Sondervermögens, was da war, dass dort wirklich mal richtig Milliardenbeträge fließen müssen. Wie siehst du die bisherige Entwicklung jetzt, wenn man sagt, so ein Jahr Bundesregierung hat man ja jetzt bald, jetzt natürlich noch nicht ganz aktuell, gehen die Verwendung der Mittel so in die richtige Richtung oder siehst du dann auch Anpassungsbedarfe, höhere Erfordernisse? Ich meine, bei diesen 100 Milliarden, die ihr gefordert habt, waren so 10 Milliarden für die Verwaltungsmodernisierung, aber ganz stark natürlich auch Schlüsseltechnologien, Infrastruktur und Transformation der Wirtschaft ja auch.
Ja, absolut. Also ich sag mal kurz was zu den 100 Milliarden. Wir sind eigentlich niemand, der Geld fordert. Ja? Mhm. Nur wenn der Bund jetzt 500 Milliarden auf den Tisch legt, bevor das verpufft, dann sagen wir dann lieber in Digitalisierung investieren, weil dort trägt es die meisten Früchte und entwickelt auch Hebelwirkung in ganz vielen anderen Bereichen. Also nirgendwo wäre wären diese Gelder besser investiert als in der Digitalisierung Deutschlands. Und deswegen haben wir überhaupt mal die Kiste aufgemacht und gesagt, wo sind denn die einzelnen Compartments, die Geld brauchen. Also es geht zum einen um Infrastruktur, noch nicht mal um die Telekommunikationsinfrastruktur. Das kriegen wir privatwirtschaftlich finanziert hin. Die Netzbetreiber investieren jedes Jahr 10 Milliarden Euro. Es gibt keine andere Branche, die so viel in öffentlich verfügbare Infrastruktur, die dem Land auch zugutekommt, natürlich auch den Netzbetreibern selbst, investiert. Sondern es geht auch um die Digitalisierung anderer Infrastrukturen, unter anderem der Verkehrsinfrastruktur, wo wir noch viel zu sehr in Beton denken, viel zu wenig in Bits and Bytes. Das Gleiche gilt für das Energienetz. Ja. Mobilität und Energieversorgung muss zusammengedacht werden, braucht Smart Grids. Was heißt digitale oder digital gesteuerte, nicht nur Verteilnetze, sondern auch eine digital gesteuerte Produktion an kleinen Standorten. Verwaltungsdigitalisierung ist ein ganz wichtiges Thema. Die kostet zunächst auch mal Geld, bevor sie Früchte trägt. Aber scheint uns nicht nur, wenn man jetzt die Perspektive der öffentlichen Hand selbst einnimmt, wichtig, um Leistungen schneller und besser für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen anzubieten, sondern um eines der größten Probleme der Verwaltung selbst, nämlich den Nachwuchsmangel, irgendwo abzufedern. Weil in der aktuellen Struktur wird die deutsche Verwaltung irgendwann nicht mehr, nicht nur auf internationalem Niveau sein, sondern nicht mehr arbeitsfähig sein. Es wird verschiedene Leistungen geben, die kann die Verwaltung einfach nicht mehr in der Qualität und in der Zeit, die angezeigt sind, anbieten. Insofern braucht die Verwaltung Digitalisierung auch, um überhaupt die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Und dann gibt es natürlich noch ein anderes Thema, wie bringen wir den Mittelstand auf Vordermann? Ich denke, um Unternehmen wie Siemens muss sich niemand Sorgen machen. Das können die selbst und das zeigen sie gerade auch, diese Transformation zum Digitalunternehmen. Aber wir haben in Deutschland 2 Millionen Unternehmen, von denen viele gar nicht wissen, wie sie ihr eigenes Geschäft digitalisieren sollen. Da braucht es Unterstützung. Und natürlich müssen wir auch gucken, was sind die Technologien, die für Deutschland ertragreich sind, wo wir eine gute Ausgangsbasis haben, wo sich Weltmärkte dynamisch entwickeln und wo wir nicht nur irgendwo mitschwimmen können, so in der zweiten Reihe stehen, sondern wo wir eine wirklich führende Position auch gegenüber den USA und China erreichen können. Quantum Computing ist ein solches Beispiel, Technologieschnittstellen, Digitalisierung des Gesundheitswesens ein weiteres Beispiel. Also diese Felder, die brauchen nochmal besondere Flankierung, auch im Sinne einer finanziellen Unterstützung, um Schritt halten zu können mit jenen Nationen, wo gar nicht mehr in Milliarden, sondern mittlerweile in Billionen Investments gerechnet wird.
Ich finde einen Hinweis sehr, sehr gut zum Thema Quantencomputing. Da habe ich mich auch mal intensiver mit befasst. Und gerade natürlich, wir sind da führend in der Forschung aktuell in Deutschland noch. Also gerade auch, wenn man sich Paderborn mal anguckt, da haben wir mal durch das Computermuseum auch eine Führung gehabt. Da sind wir wirklich sehr, sehr weit vorne. Und jetzt gilt es das natürlich auch für die Wirtschaft dann auch zu nutzen und durch die Wirtschaft auch umzusetzen. Aber das funktioniert ja nicht von alleine, weil die Geschäftsmodelle sind am Anfang auch einfach nicht da. Da braucht man einen Rieseninvest, auch staatlicher Natur, Förderung im Sinne, dass das dann auch in Produkte, in Produktion auch tatsächlich umgesetzt wird, die ja auch hier bleibt dann im Prinzip in Deutschland oder zumindest in Europa und nicht woanders hingeht. Jetzt will ich dieses Thema, weil du das auch mal USA und China hast du, glaube ich, eben schon genannt, auch mal ganz kurz eingehen. Johann Bietz hat in der vorletzten Folge beim Thema Deutschlandstech ganz stark natürlich das Thema digitale Souveränität und so weiter auch bespielt. Jetzt habt ihr fragt eure Unternehmen auch immer stark, da sagen viele, oder 80% sagen das, stark abhängig oder eher abhängig von USA und China. Das ist sogar gleich in der Ausprägung her. Zum einen, es gibt uns ja auch zu denken, wenn wir mal gucken, wie können wir digital oder wie können wir überhaupt noch souverän handeln nachher. Es zeigt aber auch, wo sind momentan eigentlich die Orte, wo wirklich Transformation und zukunftsgerichtet gestaltet wird. Wie siehst du dann das Thema, die Diskussion um die digitale Souveränität in Deutschland, die natürlich jetzt sehr, sehr stark auch durch den Koalitionsvertrag natürlich dann auch hochgekommen ist, souverän steht ganz viel. Gerade auch die geopolitischen Abhängigkeiten. Man hat ja einen Menschen in einer westlichen Großmacht, sprich auch in den USA an der Macht, das ist ja mittlerweile völlig unberechenbar. Das ist ja auch ein Faktor für Wirtschaft, der nicht gut ist. Aber wie siehst du dieses Thema digitale Souveränität und was ist dir in dem Kontext eigentlich wichtig?
Mhm. Ja, also der Hinweis auf die US-Administration unter Donald Trump, der ist natürlich richtig, völlig unberechenbar. Aber wenn wir nach China gucken, ist super berechenbar und ist auch nicht gut. Also mehr Berechenbarkeit hilft uns da nur bedingt. Ja. Mhm. Um auch das zu sagen, was aber auch heißt, dass wir eigene Fähigkeiten entwickeln müssen, erstens, und dass wir auch in der Lage sein müssen, auf Druck adäquat zu reagieren. Das können wir im Moment nicht. Also wenn, es wird ja oft von so einem Killswitch gesprochen, oder wenn wir einfach nur unter Druck gesetzt werden, wir kriegen nur Technologie aus der vorletzten Generation, ja, nicht mehr die aktuellen Chips, die wir gerne bräuchten, oder wie es im Übrigen bei den Sicherheitstechnologien schon immer so war, kürzere Schlüssel. Die langen Schlüssel, die kriegen US-Unternehmen, und die Exportprodukte sind einfach, ne, wie gedrosselt. Und hiermit müssen wir anders umgehen können. Wenn die USA China unter Druck setzen, dann kann China Gegendruck ausüben. Und deswegen führen diese beiden Länder weiterhin Handel miteinander. Wir können das nicht. Also wir haben ein paar wenige Unternehmen, die einzigartige Fähigkeiten, und von denen brauchen wir mehr, besitzen. Insbesondere das Unternehmen Zeiss. Also 80% der Microchips weltweit werden mit lithografischen Technologien von Zeiss gefertigt. Wenn Zeiss sagt, nee, ich liefere nicht mehr oder gezwungen wird, nicht mehr zu liefern, dann würden auf einer gewissen Strecke die Maschinen von TSMC stillstehen. Aber das ist eine lange Strecke und die werden wir gar nicht durchstehen. Das zeigt aber, dass wir schon exzellente Fähigkeiten in Kernfeldern der Digitalisierung haben. Im Übrigen die komplette Wertschöpfungskette bis auf TSMC oder denjenigen, der als Auftragsfertiger den Chip selbst produziert, hier in Europa haben. Mhm. Das Design kommt von ARM. ARM hat Intel auseinandergenommen. Also Nvidia arbeitet mit Chip-Design von ARM, dasselbe, was die Apple-Chips angeht. Die Basistechnologie in der Fertigung kommt, wie gesagt, an einer ganz wichtigen Stelle von Zeiss. Sie wird dann in ASML-Maschinen, wo dann im Übrigen auch wieder von Trumpf hier Technologie verbaut ist, im Laserbereich, dann assembliert. Also da haben wir unglaublich viel hier in Europa, und das müssen wir uns nochmal bewusst machen und auch zum Beispiel und zum Vorbild nehmen, wenn es darum geht, welche weiteren Felder entwickeln wir so. Und autonome Systeme können diese Eigenschaft haben, dass wir hier Dinge in Deutschland, in Europa entwickeln, die sonst niemand kann, aber jeder braucht. Jeder braucht. Und digitale Gesundheitsanwendungen ebenso. Wir haben das Digital Health Valley rund um Erlangen, rund um Siemens Healthineers. Herausragend gute Unternehmen, unter anderem auch mit Fresenius, sehr gute Leistungserbringer hier in Berlin mit der Charité, die Dinge können, die sonst niemand kann weltweit. Und wenn wir das jetzt gut digitalisieren, dann können wir daraus Gesundheitsleistungen entwickeln, die wir hier auch aus Deutschland heraus, ich sag mal, den Kunden, ja, im Sinne von Patientinnen und Patienten weltweit anbieten können, die einzigartig sind und die jeder will, aber niemand im eigenen Land hat. Und davon brauchen wir mehr, und das braucht auch politische Flankierung und auch Förderung.
Politische Flankierung ist der richtige Begriff. Jetzt zu meiner nächsten Frage. Deine Unternehmen oder die Unternehmen des Bitkom sagen ja vor allem, dass die Digitalisierung der Verwaltung, um auf dieses Feld wieder zurückzukommen, eine der Top-Prioritäten der Bundesregierung sein muss. Und so ist ja die Bundesregierung auch angetreten, die neue, mit dem Koalitionsvertrag und was danach auch gekommen ist. Ihr habt ja auch verschiedene Kurzanalysen gemacht. Wenn du jetzt mal so das so versuchst für dich einzuordnen. A, ist die Ausrichtung die richtige gewesen im Koalitionsvertrag? Und wie ist eigentlich das jetzt schon ins Doing gekommen? Mhm. Wir haben das Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung mit einem Minister an der Spitze, der eben nicht aus der ministerialen Karriere kommt, sondern tatsächlich dann auch aus der Wirtschaft kommt. Wie siehst du die Entwicklung, die es jetzt genommen hat in den letzten Monaten? Und wie schätzt du da die Zukunft, die nächsten Schritte auch ein?
Ich finde, man kann das, was die Politik hier sowohl im Sinne der Einrichtung dieses Ministeriums, ja, auch das ist ja schon eine Leistung, ja, wie auch was die politischen Programme angeht, geleistet hat, gar nicht hoch genug einschätzen. Eine der ersten Amtshandlungen war die Feststellung des überragenden öffentlichen Interesses für den Mobilfunkausbau, also Infrastrukturen. Das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Mobilfunklöcher hatten geschlossen werden können. Daran hat sich die letzte Bundesregierung 2 Jahre abgearbeitet. Es stand immer wieder auf der Tagesordnung der Kabinettssitzung, kam nie durch, weil es vom Bundesumweltministerium verhindert wurde. Da waren die Frösche dann wichtiger als der Mobilfunk. Eine solche Entscheidung kann man treffen, aber man muss es auch klar sagen. Ja. Und es wurde nicht gesagt, sondern Funklöcher wurden beklagt, aber man tat nichts, um sie zu beseitigen. Deutschlandsdeck, ein Riesenthema, ein ganz neuer Ansatz, um auch das zu sagen. Ja, davon hat in der Vorgängerregierung, da wurde vielleicht mal so hinter verschlossenen Türen drüber nachgedacht, mehr aber im Endeffekt auch nicht. Und der kommt jetzt mit einem ziemlichen Wumms. Also ich finde, dass Markus Richter da wirklich gut Tempo macht und das kann ein ganz entscheidendes Erfolgskriterium sein. Und wir haben noch ein paar andere Dinge. Da würde ich mal ein bisschen mehr Bewegung wünschen, unter anderem Verzicht auf Schriftformerfordernisse. Von denen gibt es über 2000 im deutschen Recht. Da haben auch Vorgängerregierungen immer wieder rumgefragt, ne, wer hat denn Schriftformerfordernisse, auf die er gerne verzichten könnte. Jetzt hat jede Schriftformerfordernis einen Sponsor und einen echten Fan. Ja, der sagt, brauche ich unbedingt, kann ich auf keinen Fall darauf verzichten. Also hier mit einem anderen Ansatz, dass man sagt, wir schaffen es einfach alle ab. Und wenn wir merken, irgendwo hakt es und es klappt nicht, dann führen wir sie genau dort wieder ein. Also das ist das, was wir von der Bundesregierung erwarten. Bei der Pflicht, persönlich vorstellig zu werden, kann man auch ein bisschen was machen. Davon gibt es 130 in Deutschland, unter anderem in Prüfungsordnungen beziehungsweise im einschlägigen Rechtsrahmen. Also das können wir uns schon vorstellen. Ich sage mal, wenn jemand einrücken muss, also muss in den Bau, in den Knast, dann muss er da schon selbst hin. Das kann man nicht per Videokonferenz machen. Ja? Aber dass Prüfungen abgelegt werden können in einem Remote-Verfahren, datenschutzkonform, aber durchaus auch entsprechend, ich sag mal, überwacht, ja, oder kontrolliert. Dazu sollten wir uns schon durchringen und das würde uns unter anderem krisenresilienter machen. Also wenn nochmal sowas kommt wie eine Corona-Pandemie, dann könnte man an den Stellen sehr viel besser handeln, als wir das vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren konnten.
Also wir schätzen das aktuell auch so ein, dass gerade im Thema Deutschlandsdeck unglaublich viel Bewegung ist. Man kann auch noch ein bisschen kritisch drauf gucken und sagen, man kümmert sich sehr früh um technische Standards. Man muss so ein bisschen organisatorische oder Governance-Hürden vielleicht auch mal vorher mal ein bisschen anschauen. Und ja, alle warten noch ein bisschen auf den Wumms aus der Staatsmodernisierungsecke. Ne? Gerade das Thema, was wir auch vorantreiben, ist ja digital only zu machen. Was ja nicht heißt, dass man die Assistenz und Service Dinge, die man braucht in der Kommunalverwaltung vor Ort, dass es die nicht mehr gibt, aber dass halt die Gesetze und die Verfahren auf Digital Only umgestellt werden. Das kann doch ein Gamechanger werden. Und den Wumms brauchen wir doch auch. Das war, was du gar ganz viel angesprochen hast eben gerade, dass man auch sagt, das sind doch Dinge, da kommen wir auch nach vorne und da kommen wir auch schnell nach vorne.
Ja, da müssen nur noch die Gemeinden mitziehen, ja, und die Städte. Aber Digital Only ist auch aus unserer Sicht genau der richtige Ansatz. Sagt man, ja, aber die Oma, die kann ja mitkommen. So what? Ja, die sitzt ja auch nicht in der Gemeinde dann selbst am PC und tippt ja ihre Sachen rein, sondern natürlich müssen diese Menschen auch abgeholt werden. Aber die können im Übrigen, wenn sie nicht mobil sind, dann auch zu Hause abgeholt werden. Dann kommt der Verwaltungsbeamte nach Hause und macht eine Tour. Einmal die Woche, wie der Hausarzt. Ja, also das geht alles, wenn man das will.
Ja. Der Meinung sind wir halt auch und sagen, okay, da muss ich auch was verändern in den Kommunalverwaltungen vor Ort, in dem Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern und es ist eben nicht, denen was wegzunehmen oder Service schlechter zu machen, sondern Service zielgerichteter zu organisieren und zu managen. Ich glaube, das bekommt man dann auch ganz wichtig, ganz gut auf dem Weg. Wenn du jetzt mal so guckst, mal so einen kleinen Sprung machen, das Jahr 2035, also jetzt nicht mehr ganz 10 Jahre, sondern noch 9 Jahre in die Zukunft. Was ist so dein Blick oder dein, ich sag mal, vielleicht auch mal Wunschbild von Staat und Wirtschaft, wie das funktioniert und wo haben wir uns dahin entwickelt?
Vielleicht 2 Punkte. Das eine, das Selbstverständnis. Mein Wunschbild wäre, und vielleicht kommen wir da sogar hin, dass es ein Selbstverständnis der öffentlichen Verwaltungen gibt, Dienstleister für die Menschen und für die Unternehmen in diesem Land zu sein. Wirklich Dienstleister zu sein. Eine echte Service-Mentalität. Und der zweite Punkt ist dann, was die Umsetzung angeht, ein 24/7-Service. Und zwar in allen Bereichen. In allen Bereichen. Und das geht. Das können andere Länder und es gibt, das liegt ja nicht an unseren Genen, dass wir das in Deutschland nicht können. Ja. Das geht und das sollten wir in 10 Jahren auch geschafft haben umzusetzen. Und dann würde die öffentlichen Verwaltungen, auch demografisch bedingt, sicherlich nicht mehr 50.000 Leute pro Jahr noch zusätzlich einstellen als einziger Wachstumsbereich im Arbeitsmarkt, relevanter Wachstumsbereich, sondern mit deutlich weniger Leuten auskommen. Heißt auch, den demografischen Wandel durch Digitalisierung besser abfedern können und trotzdem ihre Leistung gesteigert haben und im Übrigen auch attraktiver sein als Arbeitgeber für junge Menschen, die einfach tech-affin sind, die auch ein bisschen nerdig sind und die auch einen Arbeitgeber wollen, der tech-affin ist und der nerdig ist und wo sie ihre Talente und ihre Interessen dann im Technologiebereich auch wirklich umsetzen können.
Hm. Ja, ein schönes Bild und eine schöne, nicht nur eine Wunschvorstellung, sondern so ein Zielbild, was wir einfach haben müssen, wie sich Verwaltung ändert, damit es halt der Aufgabe gerecht wird, für die Zivilgesellschaft, für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft auch die Leistungen, Aufgaben adäquat wahrzunehmen. Denn darum geht es ja im Endeffekt, dass wir den Job haben, das umzusetzen und die Rahmenbedingungen perfekt zu schaffen, damit die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft dann auch so agieren können, wie sie es dann auch müssen und wollen da an der Stelle. Wenn du jetzt mal so guckst, wir haben jetzt viele Punkte angesprochen. Wir haben ganz viele Dinge noch gar nicht genannt. Also Lieblingsthemen wie Registermodernisierung, was wir aktuell haben und sind ja gar nicht jetzt so vorgekommen. Wenn du das Gespräch zwischen uns beiden heute belauscht hättest, was wäre dein Key Takeaway?
Wir hier in Deutschland, wir können digital. Wir zeigen es nur zu selten hier bei uns vor der Haustür und im eigenen Haus. Wir machen einen Smartphone-Führerschein deutsche Unternehmen, der im Kosovo zum Einsatz kommt. Vor 7 oder 8 Jahren schon. Und den eigenen Führerschein, den kriegen wir nicht auf die Kette oder bekam man nicht auf die Kette. Der kommt jetzt ja auch. Also wir können digital und wir müssen einfach mutiger sein an der Stelle. Und jeder muss auch ein bisschen was abgeben, was ihm sehr lieb ist, was er vielleicht auch selbst eingeführt hat. Und da würde ich Key Takeaway sagen, kill your darlings. Die Bereitschaft zum bisschen Masochismus, die muss jeder von uns mitbringen und dann gelingt auch die Digitalisierung unserer 11.400 Kommunalverwaltungen, der vielen hundert Bundesbehörden, unserer Bundesländer und aller nachgeordneten öffentlichen Stellen.
Also ein Aufruf zur Veränderung, weil wir können, wir müssen den Mut beweisen, aber manchmal müssen wir auch unsere eigenen Dinge, vielleicht die Historie auch mal ein bisschen an die Seite packen und dann einfach mal Wege neu begehen. Ja, ich möchte an dieser Stelle auch einen Gruß von Alexander Handschuh ausrichten aus meiner letzten Podcast-Folge. In der nächsten Folge ist Kerstin Pliquet dabei, Geschäftsleiterin des KDN, des Dachverbandes der kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen. Ich möchte ihr einen kurzen Gruß ausrichten.
Kurzer Gruß, alles Gute. Bin gespannt auf den dann folgenden Podcast.
Lieber Bernhard, ganz, ganz herzlichen Dank für deine sehr inspirierenden Blick. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Lars.
Die nächste Folge erscheint am 8. April. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Es gibt viel Wissenswertes und sicherlich einiges Inspirierendes hier von uns zu hören. Besten Dank und tschüss.